Heute Abend wird Holger über das letzte Kapitel des Propheten Jona sprechen und ich darf als Einleitung ab Vers 10 lesen und dann das ganze Kapitel 4. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, mit Schatten über seinem Kopf, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe, und sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh.
Wenn das Buch Jona dem menschlichen Denken entstammen würde, dann wäre sicher nach dem dritten Kapitel Schluss. Finito. Die ganze Stadt Ninive hat sich zu Gott bekehrt. Das Gericht über Ninive wird abgeblasen. Besser kann es doch nicht mehr kommen. Damit ist doch alles erreicht. Und wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Vielleicht noch ein paar schöne Schlusssätze darüber, wie sich alle über den guten Ausgang freuen, wie Jona dann in einem Staatsakt geehrt wird, ein feierliches Denkmal zu seinen Ehren erhält und als der große Patriarch von Ninive in die Geschichte eingeht. So hätten wir das Buch Jona ausklingen lassen. Also Hollywood hätte an der Stelle Schluss gemacht. Das steht schon mal fest. Aber Gott ist eben ganz anders. Und das sehen wir auch an dieser Stelle wieder, wie anders Gott ist. Und die Bibel ist eben keine Sammlung menschlicher Gedanken zum Thema Gott und Religion, sondern die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. Das ist ganz wichtig. In der Bibel machen sich nicht Menschen Gedanken über Gott, sondern in der Bibel offenbart sich Gott den Menschen. Das ist gerade das Gegenteil. Religion denkt immer vom Menschen her. Und der biblische Glaube lebt von der Offenbarung, die von Gott her zu uns hinunterkommt. Also nicht wir, sondern Gott. Die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. Und darum ist sie so ganz anders als unser menschliches Denken. Und darum überrascht sie uns auch immer wieder, stört und ärgert uns auch immer wieder. Das vierte Kapitel des Jona-Buches ist wieder so ein Beleg für die Göttlichkeit der Bibel. Da, wo wir Schluss machen würden, da macht Gott weiter. Allein die Existenz des vierten Kapitels ist für mich schon Evangelium. Denn die Existenz dieses vierten Kapitels zeigt mir, da, wo wir Schluss machen würden, da macht Gott weiter. Und dieser Grundsatz, der gilt in so vielerlei Hinsicht. Der gilt zum Beispiel auf der heilsgeschichtlichen Ebene. Da, wo wir Schluss machen würden, da macht Gott weiter. Wir würden sagen, prima, die Gemeinde, all die Gläubigen sind da und sind jetzt beim Herrn. Schluss! Oder gut, von mir aus nehme noch Israel, das Volk des alten Bundes, mit hinzu. Schluss. Und auf dieser heilsgeschichtlichen Ebene, da gilt es dann eben auch. Da, wo wir Schluss machen würden, da macht Gott weiter. Wir lesen in diesem herrlichen Gleichnis von dem guten Hirten. Der gute Hirte sucht das verlorene Schaf, wie lange? Bis er es findet. Bis er es findet, er hört nicht früher auf. Und Jesus ist der gute Hirte. Und wann hört Jesus auf, das letzte verlorene Schaf dieses Universums zu suchen? Bis er es findet. Ja, wir hätten früher Schluss gemacht. Wir hätten gesagt, na, ist doch schön, dass wir so eine feine Herde zusammen haben. Die anderen, na ja gut, ein bisschen Schwund ist immer. Nein, Gott nicht. Gott liegt an jedem einzelnen seiner Geschöpfe mit bedingungsloser Liebe. Und seine Liebe kann nicht ruhen, bis das letzte Verlorene gefunden ist. So ist Gott. Da, wo wir Schluss machen würden, da macht Gott weiter. Das gilt also auf der heilsgeschichtlichen Ebene. Es gilt aber auch auf der persönlichen Ebene. Wir kommen zum Glauben. Denken, na prima, jetzt sind wir Christen, sind wir Kinder Gottes. Jetzt haben wir's. Schluss. Nein, sagt Gott. Jetzt geht's erst los. Die Bekehrung ist nicht ein Punkt, das ist ein Doppelpunkt. Jetzt beginnt doch erst mein Programm in deinem Leben. Jetzt will ich dich doch hineingestalten in mein Bild. Das ist doch mein Programm. Das ist doch nicht, jetzt sind wir rettet, sind wir Kinder Gottes, Schluss. Das bedeutet, ein Baby kommt auf die Welt und Schluss. Nein, dieses Baby soll wachsen, soll sich entwickeln. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir zum Glauben kommen, dann ist das der Start und nicht der Schlusspunkt. Da, wo wir Schluss machen würden, da macht Gott weiter. Aber auch in anderer Hinsicht ist es so, da, wo ein Mensch immer und immer wieder daneben haut, wo ein Mensch auch eine ganz bestimmte Sünde immer und immer wieder tut, sodass wir auch bei uns selbst sagen würden, ich kann mir das nicht mehr verzeihen. Ich wusste es und ich hab's getan und Gott hat vergeben und Gott hat mich angenommen und ich hab's wieder getan und Gott hat mir vergeben und Gott hat mich angenommen und ich hab's wieder getan. Da würden wir sagen, sogar mit uns selbst würden wir sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Irgendwo ist Schluss. Und die Bibel sagt, da wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Römer 5, der Schluss, dieser herrliche, große Evangeliumssatz, dass die Gnade Gottes immer ausnahmslos größer ist als die Sünde des Menschen. Paulus weiß, dass wir das ganz schnell missbrauchen, dass der Teufel da sofort reingeht und auch diese herrliche Gnadenbotschaft sofort wieder missbrauchen will, um uns einzuschläfern. Denn der nächste Satz lautet dann gleich in Römer 6,1: Sollten wir denn nun in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Welch teuflische Logik. Zu sagen, na prima, wenn Gottes Gnade immer sozusagen größer ist als meine Sünde, dann kann meine Sünde anwachsen und die Gnade kann dabei immer größer werden. Teuflische Logik. Teuflische Logik. Und Paulus sieht das sofort und darum muss er das gleich klarstellen. Leute, aber lasst dieses herrliche Evangelium von der übergroßen, durch nichts zu überbietenden Gnade Gottes, lasst es bitte nicht in der Hand des Teufels zu einem Werkzeug dazu werden, dass ihr es jetzt nicht mehr ernst nehmt mit der Sünde, dass ihr jetzt träge werdet, dass ihr jetzt alles schleifen lasst und sagt, was soll's. Und das ist die ganz große Gefahr. Da, wo die Gnade Gottes so groß gemacht wird, dass der Teufel versucht, diese Gnadenbotschaft zu missbrauchen, um sie, wie es Dietrich Bonhoeffer sagte, zur billigen Gnade zu machen. Es gibt keine biblische Wahrheit, keine Gottesoffenbarung, die der Teufel nicht versucht umzudrehen, zu missbrauchen und sie genau zum Gegenteil in unserem Leben einzusetzen, als sie ursprünglich eigentlich bestimmt war. Das müssen wir sehen, da müssen wir wachsam sein. Dem dürfen wir keinen Raum geben. Aber es darf uns nicht dazu verleiten, dass wir aus Angst vor dem Missbrauch die Wahrheit selbst verlieren. Und deshalb habe ich immer Sorge, wenn die Größe der Gnade, die Bedingungslosigkeit der Liebe Gottes so verkündigt wird, dass das doch niemand missverstehen möge, als Freibrief, die Bibel sagt einmal, als Deckmantel für die Bosheit. Dass das nicht geschehen möge. Und trotzdem bleibt es dabei. Die Gnade Gottes ist größer als jede Sünde. Es gibt keine Sünde, die so groß, so schwer sein könnte, dass seine Gnade nicht größer wäre. Es gibt keine Sünde, die wir so oft wiederholen könnten, als dass seine Gnade nicht größer wäre. Und es gibt in der Summe der Wesen Gottes keine Summe an Sünde, die so groß sein könnte, dass nicht die Gnade Gottes größer wäre als die Summe der Sünde der ganzen Schöpfung. Da, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Also da, wo wir oft schon Schluss machen würden, wo wir sagen würden, das kann ich mir nicht verzeihen oder das kann ich dem anderen nicht verzeihen, da macht Gott weiter. Von daher ist für mich die Existenz von Jona 4 eine Riesenfreude, weil sie das bezeugt, da wo der Mensch Schluss machen würde, da macht Gott weiter. Gott ist also nicht nur an der großen Stadt Ninive interessiert, sondern auch an seinem schwierigen Knecht Jona. Jona ist für Gott eben nicht nur Mittel zum Zweck, nicht nur ein an sich bedeutungsloses Werkzeug, sondern Jona ist Gegenstand von Gottes Liebe und Fürsorge. Gott ist Jona als Person wichtig und nicht nur in seiner Funktion. Jona ist Gott wichtig, unabhängig davon, ob er funktioniert oder nicht. Wir in menschlichen Beziehungen, wir lassen so oft unsere Beziehung immer nur an dem, was ein anderer uns bringt, wo uns wichtig ist, wie er funktioniert. Daran hängen wir das. Und wenn das aufhört, dann ist mit einem auch eine Beziehung weg. Ich finde das zum Beispiel manchmal richtig schmerzlich, Obwohl ich denke, es gehört wohl auch zum Abschiednehmen dieser Welt dazu, dass Menschen, die in der Gemeinde Gottes so wichtig waren, einen wichtigen Dienst getan haben, wenn sie dann alt werden oder krank, wie schnell die sonst abseits geraten und niemand mehr danach fragt. Also für mich war das wichtig, wenn ich auf den Langsteinbach-Höhe gefahren bin, den Manfred Mössinger zum Beispiel zu besuchen. Ich dachte, der hat da so einen wichtigen Dienst getan und jetzt, wo er krank und alt ist und diesen Dienst nicht mehr tun kann, ist doch nicht einfach nur immer arm, wenn er mit sich, kann doch nicht sein, dass einfach da, wo er nicht mehr funktioniert, dass da ein Mensch mit einmal bedeutungslos wird. Nein. Und bei Gott ist es eben so, dass es unabhängig davon ist, ob wir funktionieren oder nicht. Und ein Stück davon dürfen wir selber auch uns in diese Liebe mit hineinnehmen lassen. Und auch denen nachgehen, die vielleicht mit einmal dann an den Rand gestellt oder auch gedrängt worden sind. Also Jona ist für Gott nicht nur wichtig als Prophet, als Werkzeug, damit er funktioniert, sondern Jona ist Gott wichtig als Person. Ihm liegt an Jona selbst. Es reicht Gott nicht, dass sich diese ganze Stadt Ninive zu ihm bekehrt. Das reicht Gott nicht. Er möchte auch den Einzelnen, den Letzten, den Schwierigsten. Und offenbar ist es ausgerechnet der Prophet Jona, der den schwierigsten Fall in diesem ganzen Geschehen darstellt. Auch wieder paradox. Ausgerechnet der Prophet Gottes macht Gott am meisten Mühe. Ausgerechnet Jona, der es besser wissen müsste und könnte und besser wusste. Ausgerechnet der macht Gott am meisten Mühe. Die heidnischen Seeleute, die waren durch den Sturm zu erreichen. Jona hingegen schläft. Die Bewohner Ninives, die hoffen auf die Gnade Gottes und tun Buße und beten und fasten. Jona hingegen ärgert sich an der Gnade Gottes. Jona ist zwar äußerlich bei Gott. Er ist ein Prophet Gottes und seine Predigt hat sogar einen bahnbrechenden Erfolg. Aber Jona selbst in seinem Innern ist weit entfernt von Gott. Und Gott möchte nicht nur, dass Jona äußerlich funktioniert und einen guten Job macht, sondern Gott möchte, dass Jona das Wesen Gottes versteht und innerlich, wesensmäßig mit Gott eins wird. Das möchte Gott. Das innere wesensmäßiger eins werden mit Jona. Und darum tritt Gott nach dem Ringen um Ninive in dieses persönliche Zwiegespräch mit Jona ein. Es geht in diesem vierten Kapitel darum, dass der Knecht Gottes, Jona, das Wesen Gottes erkennt und mit dem Wesen und den Zielen Gottes innerlich eins wird. Das ist das Ziel dieses vierten Kapitels. Gottes größte Sehnsucht ist die innere Wesensübereinstimmung mit allen seinen Geschöpfen. Und genau das meint das große Wort aus 1. Korinther 15, Vers 28. Und Gott wird sein, alles in alle. Und wir sagen immer, jawohl, daraus geht doch hervor, dass Gott eben mit allen zurechtkommt und alle irgendwann am letzten Ende der Horizonte und der Heilswege Gottes eben mal errettet werden. Ja, ja. Aber das Wort sagt noch viel mehr. Dieses Wort sagt aus, dass von Gottes Wesensart einmal alle seine Geschöpfe erfüllt sein werden. Denn nicht weniger bedeutet, Gott wird sein, alles in allen. Das heißt, Gottes Wesen, Gottes Liebe wird alles in allen sein. Das ist unglaublich. Das ist riesig. Von Gottes Wesensart werden einmal alle seine Geschöpfe erfüllt sein. Und das fängt heute in der Gemeinde bei dir und bei mir an. Und es wird dann fortgesetzt, heilsgeschichtlich, bei der nächsten Heilsabteilung Gottes bei Israel und wird einmal in allen seinen Geschöpfen zur Wesenswirklichkeit werden. Wesenswirklichkeit. Und Gott wird sein, alles in allem. Das ist, das Wort beschreibt den allerletzten Horizont der Wege Gottes. Dazwischen liegen Gerichtswege, viele harte Gerichtswege. Dazwischen liegen Äonen, für uns gar nicht fassbare lange Zeiträume. Das ist nichts, was einfach nur mal so läuft, schlipp und alles ist gut. Aber es ist und bleibt das letzte große Ziel, das Gott sich vorgesetzt hat und das Gott erreichen wird. Wir müssen immer nur aufpassen, dass wir die letzten Horizonte Gottes nicht so schnell und nah an uns heranholen, dass wir die Täler des Gerichtes, die dazwischen liegen, dass wir diese Täler so mal ganz großzügig überspringen. Das wäre auch wieder verkehrt. Denn damit würden wir das Verhältnis innerhalb der Botschaft Gottes von Gericht und Gnade auch wieder in einem falschen Maßstab darstellen. Und das wäre auch falsch. Also, wir müssen auch den Maßstab im Wort Gottes beachten. Und der heißt, Gott wird sein alles in allem. Ja, aber es ist der letzte Horizont der Wege Gottes. Wie geschieht das, dass Gott sein wird alles in allem? Wie geschieht das? Nicht durch Zwang und nicht durch äußere Dressur. Beides vermag einen Menschen innerlich nicht zu verändern. Weder Zwang noch Dressur. Es gibt immer so einen schönen Werbespot von diesem Trigema-Affen. Habt ihr den auch schon mal gesehen? Trigema liegt, glaube ich, neben der La Höhle. Die haben ihr Werk ja da in Ettlingen. Und da sieht man dann einen Affen, schön angezogen in den besten Trigema-Kleidungsstücken, mit einer Brille, sich sehr menschlich zu bewegen. Das ist der Werbespot und der wirbt jetzt für Trigema. Und wenn ich den immer gesehen habe, dachte ich, du bist gut angezogen. Du redest wie ein Mensch, du bist angezogen wie ein Mensch, du hast eine Brille wie ein Mensch und du bleibst ein Affe. Du bleibst ein Affe. Die äußere Dressur, das Anlegen äußerer Gewohnheiten, Merkmale, Rituale, Verhaltensweisen verändert nicht dem Wesen, dem Inneren nach. Ich habe manchmal die Sorge, dass es in unseren Gemeinden viel zu viel äußerlich christlich Dressierte gibt, die aber noch nicht das innere, neue Leben von Gott haben. Ich sage es mal so, christliche Affen. Und darum läuft so viel schief. Weil vieles von diesem Glauben und von dem Christlichen nur äußerlich angelegt wird, ohne innerlich dieses Leben aus Gott im Heiligen Geist empfangen zu haben. Also, nicht durch Zwang, nicht durch äußere Dressur kann es dahin kommen, dass Gottes Wesen auch im Menschen zur Wesenswirklichkeit wird. Sondern dadurch, dass Gott uns seinen Geist schenkt und sein Wesen offenbart. Seinen Geist schenkt und sein Wesen offenbart. Und wir brauchen beides. Gottes Geist und Gottes Wesensoffenbarung. Seinen Geist schenkt Gott uns in dem Moment, wo wir Jesus als Herrn und Erlöser unseres Lebens annehmen. In Epheser 1, da schreibt Paulus mal, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit und geglaubt habt, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es braucht hier keine riesigen Voraussetzungen. Es braucht das Hören des Wortes, und das Glauben. Und Glauben heißt, das persönliche Annehmen dieses Wortes für mich, für mein Leben. Ihm vertrauen, ihm gehorchen und mich dem Christus persönlich mit meinem ganzen Leben anvertrauen. Das ist Glauben. Glauben ist also nicht eine Sache des Wissens. Glauben hat nichts mit einem Führerscheintest zu tun, wo ich die richtigen Antworten ankreuze. Ein Mensch kann alle richtigen Fragen oder Antworten ankreuzen im großen christlichen Fragebogen und dennoch kein Kind Gottes sein. Glauben ist keine Sache des Wissens, keine Sache der äußeren Bejahung, sondern Glaube ist eine beziehungsmäßige Sache. Vertrauen, gehorchen, sich anvertrauen. Das sind diese drei Übersetzungsmöglichkeiten für das Wort Glauben. Vertrauen, gehorchen, sich anvertrauen, treuen. Und die Bibel sagt, wer das Wort Gottes hört und wer diesem Wort glaubt, der bekommt von Gott als Antwort hierauf den Heiligen Geist und wird mit diesem Heiligen Geist zum Kind Gottes. Also wer immer heute Dinge verkündigt, die alle erforderlich sind, um den Heiligen Geist zu bekommen und, alles Mumpels, hören und glauben, darauf hat Gott verheißen, uns seinen Geist zu schenken und uns zu seinen Kindern zu machen. Und dann fängt's an. Dann geht's darum, uns von diesem Heiligen Geist erfüllen, verändern zu lassen. Das ist eine ganz zweite Frage. Der Empfang des Heiligen Geistes, die Zeugung aus dem Heiligen Geist, das ist das eine. Das ist der Anfang. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, umgestaltet werden durch den Heiligen Geist, das ist das zweite. Das erste kann im Bruchteil einer Sekunde geschehen. Das zweite dauert ein ganzes Leben. Wir brauchen Gottes Geist und Gottes Wesensoffenbarung. Ihn sehen, wie er ist. Das ist der Schlüssel zur inneren Wesenserneuerung. Wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 18: Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Also wie werden wir verwandelt in dieses Bild Jesu? Indem wir immer uns im Spiegel betrachten, wie es aussieht in unserem Leben, wie niedrig und wie schlecht. Im Anschauen seiner Herrlichkeit. Das, was wir innerlich anschauen, das prägt uns und verwandelt uns. Und deswegen sollen wir Jesus anschauen. Und dieses Jesus anschauen hat in sich die Kraft, dass es uns in sein Bild verändert. Darum sind falsche Gottesbilder so gefährlich. Denn falsche Gottesbilder, die prägen uns falsch, weil wir von Gott ein falsches Bild haben. Und dann wird auch unsere Veränderung in dieses falsche Bild erfolgen. Wer Gott immer nur als einen ganz engen, ganz harten, ganz zornigen Gott sieht, der wird auch in seinem Glauben, in seiner persönlichen Veränderung so ein harter, zorniger, enger Mensch werden. Also im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Darum ist es so entscheidend, ihn anzuschauen, in seinem Wort. Das ist immer noch das Beste und das Verlässlichste, ihn anzuschauen. Und in 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, wir werden ihm gleich sein. Das ist wieder so eine Verheißung im Wort Gottes. Ich unterstreiche mir in meiner Bibel immer die Verheißung Gottes mit Rot. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Und dann sage ich mir, alles, was Gott mir verheißt, verspricht, das unterstreiche ich in meiner Bibel rot. Und die Gebote Gottes, die unterstreiche ich mit einer anderen Farbe. Verheißung Gottes. Es ist schön, wenn man das festmacht und wenn man sagt, jawohl, Verheißung Gottes, das sind Zusagen, die mit Sicherheit eintreffen werden. Wir werden ihm gleich sein. Das ist eine Verheißung, die mit 100% der Sicherheit sich erfüllen wird. Wir werden ihm gleich sein. Nicht stellungsmäßig, aber wesensmäßig. Wesensmäßig. Aber wie kommt es, dass wir ihm gleich sein werden? 1. Johannes 3, Vers 2 geht weiter. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, weil wir ihn dann in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, weil wir ihn dann endlich 100% so sehen, wie er wirklich ist. Und all unsere falschen Bilder, die Verkrümmungen, die Verzerrungen, die Befürchtungen, die Projektionen, weil die alle wegfallen. Und 100% Realität Jesus übrig bleibt. Darum werden wir in diesem Moment ihm gleich sein. Da sehen wir, was für einen Schaden diese falschen Gottesbilder heute anrichten, auch in dem Prozess unserer Veränderung und Erneuerung und Prägung in sein Bild. Also, ihn sehen, wie er ist, das ist der Schlüssel zur inneren Wesenserneuerung. Und diesen Prozess der Wesensoffenbarung Gottes als Weg zur Wesensveränderung des Jona sehen wir hier in diesem vierten Kapitel. Es geht in diesem vierten Kapitel darum, dass der Knecht Gottes das Wesen Gottes erkennt und mit dem Wesen und den Zielen Gottes auch innerlich eins wird. Wir lesen Jona 4, Vers 5. Der ist übrigens vom chronologischen Ablauf her eigentlich der Anfang des vierten Kapitels. Im Hebräischen gibt es immer wieder diesen nachholenden Stil. Also ihr müsst einfach nur, wenn ihr so überlegt, hey, wie passt denn das zusammen, euch klar machen, eigentlich ist Jona 4, Vers 5 der Anfang und der Rest folgt. Deshalb, weil ich jetzt diesen chronologischen Ablauf verdeutlichen möchte, beginne ich mit dem fünften Vers des vierten Kapitels. Jona hat verkündigt, gepredigt, das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dann lesen wir, und Jona ging aus der Stadt hinaus. Und er setzte sich gegen Osten der Stadt. Und er machte sich da selbst eine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Jona hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat die Wahrheit bezeugt. Er hat das Wort Gottes unverfälscht und unverkürzt weitergegeben. Soweit, so gut. Doch jetzt kommt es zu einem inneren Bruch mit dem Herzen Gottes. Jona fällt aus der inneren Wesensübereinstimmung mit Gott heraus. Jona trennt sich von den Menschen in Ninive. Er verlässt Ninive. Er baut sich in Sichtweite auf einem guten Aussichtspunkt eine Hütte, um den Vollzug des göttlichen Gerichtes über Ninive im Schatten seiner Hütte mit einer Tüte Chips und einem kühlen Getränk in Ruhe beobachten zu können. Ihm liegt nichts an den Menschen in Ninive. Die sind ihm völlig egal. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätte dieses Gericht schon viel früher kommen können. Ninive hat dieses Gericht verdient und die Menschen in Ninive sind ihm zutiefst gleichgültig. Jona hat ihm zwar gepredigt, aber es war eine abgenötigte Predigt. Es war eine Predigt aus Pflichtgefühl. Nicht aus Liebe. Es war Gottes Auftrag, aber keine Herzenssache. Paulus sagt einmal über die Motivation seines evangelistischen Dienstes in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da steht in meiner Bibel daneben, wirklich? Fragezeichen. Bei Paulus war das so. Wie ist das bei uns? Drängt uns auch die Liebe des Christus zu den Verlorenen? Schlägt unser Herz in Gleichklang mit seinem Herz? Haben wir ein Interesse an den Menschen? Oder sind die uns egal? Geschieht ihnen recht? Kopfschütteln, Entsetzen über die Abgründigkeit und die Torheit der Welt. Ist das Gleichklang mit dem Herzen Gottes? Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nur was wir aus der Liebe heraus leben, lebt Gott in uns. Alles andere ist nichts. Und weil das so ist, deshalb macht Gott mit Jona weiter. Weil er Jona vom äußeren Gehorsam in das innere Wesen der Liebe hineinführen möchte. Dem Herzen Gottes können wir nur im Wesen der Liebe begegnen. Alles andere bleibt eine äußere Frömmigkeit, die Gott nur in seinem Thronsaal, aber nicht in seinem Herzen begegnet. Jona sitzt in seinem schönen Fernsehsessel mit guter Versorgung und mit einmal merkt er, seine Predigt trägt Früchte. Seine Predigt trägt Früchte. Die Menschen glauben. Die 40 Tage laufen ab und nichts passiert. Und da wird es Jona klar, das Gericht über Ninive findet nicht statt. Zumindest jetzt noch nicht. Welches war Jonas größtes Problem? Wir lesen das in Kapitel 3, Vers 5. Kapitel 3, Vers 5, da steht das größte Problem von Jona. Findet ihr es? Was war das größte Problem von Jona? Kapitel 3, Vers 5.
Glaubten.
Ja. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Das ist sein Problem. Die glaubten an Gott. Jona ist wohl der einzige Prophet und Prediger, der sich darüber ärgert, dass man seiner Botschaft geglaubt hat. Wir kleinen Tröpfe, ne? Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass unser Zeugnis möglichst viele Menschen bewegt. Und wir sind oft frustriert über die geringe Resonanz. Jona hingegen, der wollte überhaupt nicht, dass seine Predigt Glauben findet. Und der findet Erweckung und Buße einer ganzen Stadt. Und dieser Erfolg frustriert ihn genauso wie uns unser Misserfolg. Ist doch unglaublich. Was sollen wir dazu noch sagen? Dass wir uns die ganze Mühe auch schenken könnten? Können wir es uns dann nicht schenken? Nein. Sondern dann sollten wir sagen, dass Gott auch mit dem unwilligsten und schlechtesten Werkzeug immer noch die größten Wunder wirken kann. Und dass unsere eigene Begrenztheit des Glaubens und der Liebe keine Grenze für das Wirken Gottes durch uns darstellt. Das ist die Botschaft. Gott nimmt jemand, der ein Prototyp ist für menschliche Begrenzung, und mit dem erreicht er einen super Erfolg. Es gilt aber auch die umgekehrte Erkenntnis, dass nämlich der Erfolg unseres Dienstes noch nichts über unseren eigenen inneren Stand vor Gott aussagt. Das sagt's auch. Denn in welch krassem Missverhältnis standen Glauben und Liebe des Jona zu der Bekehrung einer ganzen Stadt? Wie wenig entsprach sein eigener geistlicher Stand diesem äußeren Erfolg seines Dienstes? Gott hat Jona zwar äußerlich da, wo er ihn haben will. Er ist jetzt in Ninive. So weit ist er mit ihm. Aber innerlich ist Jona noch lange nicht da angekommen, wo Gott ihn haben will. Erfolg, äußerer Erfolg, sagt nichts über den inneren persönlichen geistlichen Stand. Eine ganze Stadt kann sich bekehren und der Prophet ist innerlich so weit weg von Gott. Worüber ärgert sich Jona eigentlich so sehr? Jona ärgert sich über die Gnade Gottes. Aber wie kann das sein? Hat Jona selbst nicht diese Gnade Gottes gerade erst erlebt, als er im Bauch des Fisches war? hat er es nicht gerade dieser Gnade Gottes zu verdanken, dass Gott ihn nicht hat laufen lassen, dass Gott ihn nicht aufgegeben hat, sondern dass Gott ihn aus dem Bauch des Fisches errettet hat? Müsste Jona nicht 24 Stunden am Tag durch die Welt laufen und die Gnade Gottes rühmen und sich über diese Gnade Gottes freuen? Wieso ärgert sich Jona über die Gnade Gottes, die er gerade so intensiv und wunderbar erlebt hat? Jona ärgert sich ja auch nicht über die Gnade Gottes, die er selbst erfahren hat. Darüber ärgert er sich nicht, sondern er ärgert sich über die Gnade Gottes für Ninive. Darüber ärgert er sich. Sein geistlicher Horizont ist auf sich selbst und auf sein Volk beschränkt. Und damit ist Jona nicht nur ein Vertreter des frommen Judentums, sondern auch der Vertreter eines frommen Heilsegoismus im Raum der Gemeinde. Heilsegoismus. Wir freuen uns an der Gnade Gottes für uns, für unsere Familie, unsere Lieben, unsere Gemeinde. Aber mit der Gnade Gottes für andere, da haben wir unsere Probleme. In Matthäus 18, 21 bis 35, da erzählt Jesus das Gleichnis von einem Knecht, dem von seinem König gerade eine Millionenschuld erlassen worden ist. Und als er einen Mitknecht findet, der ihm nur eine kleine Summe schuldet, da greift er ihn am Schlawittchen und sagt, schade, wenn du etwas schuldig bist. Und er sagt, ich kann es nicht, gib mir Zeit. Und er lässt ihn in den Schuldturm werfen. Er kommt gerade raus mit einem totalen, riesigen Schuldenerlass. Und der erste Mensch, der ihm begegnet und der jetzt seinerseits ihm schuldig geworden ist, den greift er und von dem will er Bezahlung und dem kann er nicht vergeben. Ist das so völlig außerhalb unserer Lebenswirklichkeit? Dass wir selbst die Gnade Gottes in so reichem Maß erleben, aber sie unsererseits nicht weitergeben an die Menschen, die an uns schuldig geworden sind? Leben wir da nicht auch immer wieder in dieser Gespaltenheit des Jona? Freuen uns an der Gnade für uns, aber dass diese Gnade jetzt auch dem anderen gilt, das fällt uns schwer, vor allem wenn wir selbst sie gewähren sollen. Im Kolosserbrief schreibt Paulus einmal, erweist einander Gnade, so wie Gott euch in Christus Gnade erwiesen hat. Das, was wir erfahren, soll wieder weitergegeben werden. Dieses Problem mit der Gnade für andere besteht aber nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch noch in einer zweiten Hinsicht. Und davon haben wir heute Morgen gehört. Matthäus 20, 1 bis 16, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Dieses Problem mit der Gnade Gottes für die anderen. Dass die am Ende eben auch diesen Denar bekommen. Obwohl sie nicht so lange die Last und Hitze und Mühe des Tages getragen haben wie wir. Und Gott sagt, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Jawohl, genau so ist es. Genau das ist die Wirklichkeit heute im Bereich der christlichen Gemeinde weithin. Ärgern wir uns darüber, dass die Gnade Gottes auch den anderen gilt, die jetzt noch ohne ihn leben und nicht nach Gott fragen? Während wir doch so viel Leiden, Mühen und Entbehrungen im Leben mit Gott ertragen müssen. Was haben die es gut, die Menschen ohne Gott? Die können leben, wie sie wollen, aber wir müssen mit Jesus leben. Oh weh, Leiden und Entbehrungen sind unser Teil. Was sind wir für arme Tröpfe? Schade, dass wir uns nicht erst kurz vor unserem Tode bekehren konnten. Ja, ja? Ja, Psalm 73. Ist das eine Strafe, mit Jesus zu leben? Manchmal hat man den Eindruck. Ich denke, dass auch das mit einem falschen Gottesbild zu tun hat. Ich denke, dass auch das damit zu tun hat, dass diese Gotteskinder immer noch auf dem Boden des Gesetzes mit Gott leben, nicht auf dem Boden des Evangeliums. Und dass deshalb Gott und Jesus für sie immer der Gesetzgeber und der Richter und der Einenger ist und nicht das Leben, die Fülle. Ich habe tatsächlich schon öfter den Satz gehört, den ich euch jetzt zitiere, obwohl ich immer gedacht habe, das kann nur eine böse Karikatur sein. Den Satz gibt es nicht wirklich. Aber ich habe ihn mittlerweile mehrfach gehört. Wenn Gott einmal alle errettet, dann habe ich mich ja völlig umsonst bekehrt.
Wow!
Also da kann man nur sagen, es ist eine Strafe, mit Jesus zu leben. Anders kann man den Satz doch nicht deuten. Warum gönnen wir den anderen nicht die gleiche Gnade, von der wir selbst doch leben? Oder meinen wir eben doch klammheimlich, dass wir uns die Gnade Gottes verdient haben, weil wir ja die Last und Mühe und Hitze des Tages getragen haben? Liegt am Ende vielleicht doch wieder alles daran, dass wir uns selbst für besser halten als die anderen? Wenn wirklich in unserem Leben alles Gnade Gottes ist, wenn das wirklich stimmt, dass wir 100% von der Gnade Gottes leben und nicht von dem, was wir immer noch so in die Waagschale werfen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum es ungerecht sein sollte, wenn Gott diese Gnade früher oder später auch den anderen zuteil werden lässt. Und ich bin dankbar, dass ich zu den Früheren gehören darf, in denen Jesus schon anfängt, mit ihm leben darf. Ist doch ein Vorrecht. Jona kann das so nicht sehen. Jona lebt innerlich noch nicht im Gleichklang mit dem Wesen Gottes. Und deshalb wendet Gott sich jetzt dem inneren Stand seines Boten zu. Und Gott tut das durch eine ganz einfache Frage. Ist es recht, dass du zürnst? Ist es recht, dass du zürnst? Es ist schon erstaunlich, wie gelassen Gott auf die heftigen Vorwürfe seines Knechtes reagiert. Jona wirft Gott tatsächlich vor, dass er so gnädig und barmherzig, so langsam zum Zorn und groß an Güte ist. Und lebt doch selbst genau in diesem Moment, wo er es Gott vorwirft, ganz davon, dass Gott genauso ist, wie er ist. Denn wäre er nicht so langsam zum Zorn und groß an Güte und Barmherzigkeit, würde genau in dem Moment, wo Jona Gott diese Vorhaltung machte, ein Blitz vom Himmel kommen und diesen Jona erschlagen. Er wirft Gott das vor, wovon er im selben Moment zu 100% lebt, von der Gnade Gottes. Nur weil Gott so ist, wie er ist und wie Jona ihm das vorwirft. Nur deshalb antwortet Gott auf die Vorwürfe Jonas nicht im Zorn, sondern in werbender Liebe. Und diese werbende Liebe Gottes gewinnt Gestalt in einer ganz schlichten Frage. Ist es recht, dass du zürnst? Und durch diese kleine Frage will Gott einen Denkprozess in Jona anstoßen. Gott zwingt Jona die Wahrheit nicht auf, sondern er möchte durch diese Frage einen inneren Erkenntnisprozess in Jona anstoßen. Und an dessen Ende soll eine echte, eigene, innere, gewachsene, lebensmäßige Erkenntnis in Jona stehen. Das kann ihm niemand aufgepfropft werden. Das muss wachsen, das muss entstehen, das muss werden. Nur dann ist es echt. Und diese Frage Gottes, ist es recht, dass du zürnst, gibt Jona die Möglichkeit eines eigenen inneren Werdens. Jetzt kann er nachdenken, jetzt kann er einfach in sich gehen, sich Zeit nehmen und denken, hat Gott nicht recht? Ist es nicht tatsächlich so, ist es gar nicht recht, dass ich zürne? Jetzt könnte er nachdenken. Und hiervon dürfen wir auch in unseren Beziehungen untereinander ganz praktisch eine Menge lernen. Manchmal ist es weiser, Denkanstöße nicht mit einem Ausrufezeichen, sondern mit einem Fragezeichen weiterzugeben. Gerade im Raum der Gemeinde, wo manchmal sehr unterschiedliche Auffassungen bestehen, da kann das harte Ausrufezeichen Gemeinschaft zerstören. Das Fragezeichen aber vielleicht neue Denk- und Erkenntnisprozesse fördern. Ist es recht, dass du zürnst? Gott spricht hier nicht im Ausrufezeichen, sondern im Fragezeichen, um Jona einen Zugang zu geben zu eigenem neuen Erkennen. Und damit endet der direkte Dialog zwischen Gott und Jona auch schon. Diese eine Frage und Gott beendet diesen Dialog vorläufig. Gott entlässt Jona mit dieser einen einzigen kleinen Frage. Nicht so ein Ding. Eine Frage. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, den ich schon irgendwann an einem der letzten Predigten sagte, dass es eigentlich immer eine Sache ist, die zwischen Gott und uns offen ist. Eins fehlt dir. Und hier auch. Eine Frage, die Gott jetzt gerade dem Jona mitgibt. Und das auch bei uns. Immer wieder gibt uns eine Frage mit, die jetzt gerade dran ist. Wir haben viele Fragen, aber vor Gott aus ist meistens eine jetzt gerade dran. Und da müssen wir dann auch dranbleiben. Gott entlässt Jona also mit dieser einen Frage. Aber zugleich macht Gott mit Jona auf einer anderen Ebene weiter. Gott redet jetzt durch äußere Lebensführungen und bereitet damit die Fortsetzung des Dialoges vor. Er will mit Jona weiterreden, aber diese Fortsetzung des Dialoges muss jetzt vorbereitet werden. Erst einmal ist alles gesagt von Seiten Gottes. Jetzt muss Jona bestimmte Erfahrungen in seinem Leben machen, bevor das direkte Gespräch weitergehen kann. Das ist in unserem Leben auch ganz oft so. Gott ist mit uns an einem Punkt, ist klar. Dann wird der Dialog erstmal unterbrochen. Dann kommt es zu einer Phase der Erfahrungen. Und dann kann Gott mit seinem Dialog mit uns weitermachen. Vers 6: Und Jahwe, Gott bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupte wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude. Jetzt kommt es also zu zahlreichen äußeren Fügungen im Leben Jonas, die zunächst überhaupt nichts mit Gott zu tun zu haben scheinen. Was sollten ein Baum, ein Wurm und ein heißer Ostwind schon mit Gott zu tun haben? Doch die Bibel zeigt uns, hinter diesen scheinbar zufälligen und belanglosen Geschehnissen stehen Bestellungen Gottes. Gott möchte durch den Baum, den Wurm und den Ostwind zu Jona reden, wie er es zuvor schon in der Gerichtsphase durch den Sturm, die Seeleute und den Fisch tun wollte. Dass eins klar ist, bitte, dass wir da jetzt nicht in eine falsche innere Haltung reinkommen. Nicht jeder Baum, nicht jeder Wurm und nicht jeder Wind stellen ein Reden Gottes in unserem Leben dar. Ja, also nicht, dass wir jetzt hinter jedem vom Baum fallenden Blatt jetzt gleich also die große, entscheidende Weichenstellung Gottes in unserem Leben sehen. Also das wäre jetzt eine übersteigerte Form der Wahrnehmung. Nicht jeder Baum, nicht jeder Wurm und nicht jeder Wind stellen ein Reden Gottes in unserem Leben dar. Aber die Bibel sagt, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und so sollen wir auch in unserem Leben diese Bestellungen Gottes erkennen, äußere Fügungen, durch die uns dann Gott eben etwas zeigen und etwas sagen möchte. Und wer mit Gott lebt, wird solche Bestellungen in seinem Leben immer wieder entdecken. Manchmal schenkt Gott uns einfach nur einen schattenspendenden Baum. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Ich habe immer gedacht, Gott hat diesen Baum nur einfach wachsen lassen, um Jona zu ärgern, damit er nämlich gleich wieder stirbt. Das war immer meine Vorstellung. Dieser Baum hatte von Gott aus nur die Bestimmung, dass er ihn gleich wieder wegnehmen kann. Die Bibel sagt aber, dass er Gott diesen Baum hat wachsen lassen, damit Schatten über seinem Haupt wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Das war die erste Bestimmung Gottes mit diesem Wunderbaum. Gott wollte in Güte, in Gnade diesem Jona begegnen und diese innere Verkrampfung, diesen inneren Missmut und Zorn durch den Schatten dieses Baumes, durch diese wunderbare, angenehme Erfahrung aufbrechen. Einfach in der Erwartung, dass wenn Jona Güte Gottes erfährt, auch in einer kleinen Äußerlichkeit, dass das in ihm diese Verkrampfung lösen und ihn öffnen könnte, diese Güte Gottes jetzt auch für die anderen zu verstehen. Und in Römer 2 heißt es einmal, weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Buße führen will? Es ist nicht nur so, dass Gott immer nur durch harte Schläge uns zur Buße führen will, sondern oft begegnet er uns in einer immer und immer wiederkehrenden Güte. Und ich stehe dann da und denke, jetzt habe ich so einen Mist gemacht und wieder kommt was Gutes von dir. Jetzt müsste doch was Schlimmes kommen. Und von Gott kommt Güte. Und auch diese Erfahrung der Güte Gottes haben dann immer wieder diesen Sinn, dass Gott damit unser Herz öffnen möchte für ihn zur Umkehr. Also dieser Baum hat zunächst die Funktion und die Bestimmung von Gott, Jona von seinem Missmut zu befreien. Schönes Wetter hier in Griechenland auf Kreta. Ich weiß nicht, was es alles gibt, wo Gott uns einfach so eine Gnade erweist, um uns von unserem Missmut zu befreien. Manchmal schickt Gott dann aber auch eben einen Wurm oder einen schwülen Ostwind. Und jetzt ist es immer so, in dem Baum, in dem Schatten, da können wir die Liebe Gottes und die Gnade Gottes sehen. Aber in dem Wurm und in dem heißen Ostwind können wir die Liebe Gottes nicht sehen. Da denken wir, dass Gottes Zorn jetzt über unser Leben hineinbricht. Das stimmt nicht. Die Liebe Gottes steckt 100% hinter dem Rizinus. Sie steckt aber auch 100% hinter dem Wurm und hinter dem heißen Ostwind. Beides hat von Gott aus einen Auftrag, eine Bestimmung der Liebe Gottes im Leben des Jungen. Beides. Und das müssen wir verstehen lernen. Dass nicht nur der Rizinus, sondern auch der Wurm und der heiße Ostwind von Gott einen Auftrag der Liebe in unserem Leben haben. Wir lesen, dass Jona sich freut mit großer Freude. Und als dieser Rizinus stirbt, da lesen wir, dass Jona sagt, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Der Rizinus entsteht und Jona freut sich mit großer Freude, sagt die Bibel. Und der Rizinus geht ein und er sagt, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Sowohl die übergroße Freude als auch der maßlose Kummer über diesen Rhinozeros machen deutlich, dass Jona seine geistliche... Über was? Ach, schon wieder. Okay, ich erzähle euch die Geschichte an der Stelle jetzt nicht. Ich muss zum Ende kommen. Also, Rizinus.
Die Zuhörer sind noch wach.
Das ist schön. Das freut mich. Aber gerade an der Stelle hätte es nicht sein müssen. Also, sowohl die übergroße Freude, da kommt so eine kleine Staude mit ein bisschen Schatten und der Jona ist mit übergroßer Freude glücklich. Und dann stirbt dieser kleine, unbedeutende Baum oder Strauch. Und Jona sagt, jetzt will ich sterben. Beides ist völlig unangemessen. Sowohl die riesige Freude über diesen kleinen Strauch, als auch der maßlose Kummer über diesen kleinen Strauch. Beides ist unangemessen. Man kann sich freuen und man kann traurig sein. Jawohl. Aber dieses Maßlose in beidem ist völlig verfehlt. Und das macht deutlich, dass Jona seine geistliche Mitte verloren hat. Und dass die äußeren Dinge damit in seinem Leben eine Wertigkeit und eine Bedeutung bekommen haben, die ihnen einfach im Leben eines Gottesmenschen nicht zukommen sollte. Durch die innere Entfernung von Gott haben sich bei Jona die äußeren Maßstäbe und Wertigkeiten verschoben. Und dann können auch im Leben eines Gottespropheten so eine Staude und so ein Wurm zu Dingen von großer Bedeutung werden. Und da sollten wir uns auch immer wieder mal hinterfragen, wie wichtig sind uns eigentlich so bestimmte Dinge, dass wir sowohl in der Freude als auch im Zorn oder im Kummer darauf so übermäßig stark reagieren. Sind das die Wertigkeiten und die Maßstäbe, die ihnen eigentlich im Leben eines Gottesmenschen zukommen sollten? Jona möchte wieder einmal sterben. Dreimal in nur 4 Kapiteln möchte Jona sterben. Einmal, als der Sturm kommt, dann beim Frust über das ausgefallene Gericht über Ninive und jetzt beim Eingehen des Rizinus. Dreimal möchte er sterben. Wir sehen also, wie impulsiv und emotional und maßlos dieser Jona ist. Und was er für eine geringe Frustrationsschwelle hat. Eine ganz geringe Frustrationsschwelle. Das ist der psychologische Befund. Und Gott sagt, und er ist trotzdem mein Prophet. Und bleibt es. Er ist impulsiv, er reagiert völlig unangemessen, der freut sich riesig über Dinge, über die man mal ja sich freuen kann, aber nicht in dem Maße. Und der ärgert sich über Dinge bis hin zum Selbstmord, wo man sagt, darum muss man sich nicht so drüber ärgern. Also der Jona ist schon ein schräger Typ und hat eine ganz kleine Frustrationsschwelle. Und Gott sagt, und er ist und bleibt mein Prophet.
Und er war der Erfolgreichste von allen.
Ja. Also, das ist eigentlich für mich das größte Wunder dieses Jona-Buches, das voll ist von Wundern. Das Größte ist nicht die Sache mit dem Fisch. Das Größte ist noch nicht einmal die Bekehrung einer ganzen Stadt. Das Größte ist, dass Gott diesem Jona so unbeirrt treu bleibt. Und nach diesen äußeren Führungen, und damit komme ich zum Schluss, richtet Gott wieder sein Wort am Jona, um jetzt eben diese gerade ihm gewordenen lebensmäßigen Erfahrungen jetzt auch geistlich zu deuten. Wir brauchen ja immer wieder geistliche Deutung dieser äußeren Dinge. Und dazu kommt jetzt wieder das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist dafür da, um diese äußeren Lebensführungen jetzt von Gott her zu deuten. Und Gott knüpft an seine letzte Frage an. Ist es recht, dass du zürnst? So hat er gefragt. Und jetzt, ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes zürnst? Da merken wir schon, wie diese beiden Fragen innerlich korrespondieren. Gott knüpft genau da an, wo er Jona mit dieser Frage zunächst entlassen hatte. Und jetzt sagt Jona einen Satz, den Dani besonders liebt, den er mir auch heute Morgen, als ich ihm sein schönes Anspiel da versaut habe, wahrscheinlich auch mit so gesagt hätte. Mit Recht zürne ich bis zum Tode. Mit Recht zürne ich bis zum Tode. Also, stellt euch das bitte vor. Da steht der lebendige Gott vor seinem Propheten. Es ist recht, dass du zürnst, ganz zart, ganz liebevoll. Und der Jona sagt, mit Recht zürne ich bis zum Tode. Das ist gelinde gesagt mutig, um nicht zu sagen unverschämt. Es ist in jedem Fall dumm. Und ein Blitz fuhr vom Himmel und erschlug Jona. Schon wieder nicht. Da sind wir nur wieder enttäuscht. Ne? Gott bleibt Jona treu. Jona ist völlig in seinen eigenen Emotionen gefangen. Jona hat jeden Maßstab verloren. Der Rizinus in seinem Leben bedeutet ihm mehr als die ganze Stadt Ninive. So verschoben hat sich bei Jona alles. Und so sind wir klein und gefangen in uns selbst. Doch Gott möchte uns aus der Verkrümmtheit, Luther sprach von dieser Verkrümmtheit in uns selbst, aus der möchte Gott uns herausführen, den Horizont erweitern, uns mit hineinnehmen in sein großes, allumfassendes Erbarmen mit allen Menschen und sogar mit dem
Kosmos, noch größer,
sogar mit dem Vieh. Sogar von dem Vieh spricht Gott hier. Sogar die Tiere sind ihm nicht egal. Die Sehnsucht der ganzen Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Bis hin in die Tierwelt. Ist Gott nicht egal. Darum sagt der Psalm auch, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Ja, bei Gott, Gott ist groß. Gott ist gnädig und barmherzig über alle seine Werke. Und das ist unser aller Glück, denn sonst wären wir verloren. Ja, das Buch Jona beginnt mit einem Auftrag Gottes und es endet mit einer Frage Gottes. Ist es recht, dass du zürnst? Wir erfahren nicht, nein, nicht ist es recht, dass du zürnst, sondern die Frage, mit der das Buch jetzt endet, sind die letzten beiden Verse. Jahwe sprach, du erbarmst dich des Wunderbaumes, um den du dich nicht gemüht, den du nicht großgezogen hast. Und ich sollte mich Ninives, der großen Stadt, nicht erbarmen, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Mit dem Auftrag Gottes beginnt das Buch Jona. Und mit dieser Frage endet dieses Buch ganz abrupt. Wir erfahren nicht, wie Jona auf diese Frage Gottes reagiert hat. Das ist aber auch nicht so wichtig. Gott ist ganz sicher mit seinem Jona an sein Ziel gekommen. Aber wenn Gott dieses Kapitel über das Ringen mit Jona mit so einer offenen Frage am Ende ausklingen lässt, dann bedeutet das doch, dass Gott uns heute in dieses Gespräch mit hineinnehmen möchte. Diese Frage ist ganz bewusst am Ende offen geblieben, damit diese Frage auch in unserem Leben jetzt mit einmal Denkprozesse, Veränderungen auslöst. Gott möchte nämlich auch uns gewinnen und möchte auch uns mit hineinnehmen in die Wesenseinheit mit sich. Der Dialog mit Jona geht also weiter in einem fünften Kapitel. Und das wird geschrieben in unserem Leben. Amen.
Dann möchte ich noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir herzlich danken auch für dieses Büchlein Jona, das du uns jetzt auch wieder wunderbar vor Augen geführt hast, was dir wichtig ist, dass dir die Menschen wichtig sind. Dass dir das Vieh wichtig ist, aber auch, dass wir in dein Denken hineinkommen, dass wir auch solche werden, die sich um andere kümmern und in Liebe gegenüber anderen leben. Herr, verwandle du uns in dein Bild, schenk, dass wir immer mehr auch auf dich schauen können und segne uns jetzt auch in dieser Nacht und bewahre und behüte uns. Wir danken dir. Amen.
Amen. So, die Zeit ist fortgeschritten. Wir verzichten auf ein Lied.